History, der Podcast über seltsame Geschichten aus der Vergangenheit.
Hi und herzlich willkommen zu The Odd History, seltsame Geschichten aus der Vergangenheit. Ich bin Laura. Kurz noch ein bisschen was zu mir, dass ihr mich vielleicht ein bisschen kennenlernt. Ich bin 25 Jahre alt und ich wohne in München. Falls ihr noch mehr Fragen über mich habt, dann könnt ihr mir die gerne auf Instagram oder Facebook stellen. Da bin ich auch vertreten mit theoddhistory_podcast auf Instagram und theoddhistory_podcast auf Facebook. Und genau, da könnt ihr mir Fragen stellen und ich würde mich freuen, wenn ich die in der nächsten Folge beantworten kann. Ihr könnt mir da aber auch gerne neue Vorschläge schicken, die ich dann mal behandeln soll, irgendwelche außergewöhnlichen Geschichten, die ihr gerne mal hören wollen würdet. Kurz dazu, wie der Podcast entstanden ist. Ich liebe Geschichte und verrückte Geschichten. Also ich finde es immer mega cool, wenn Menschen ungewöhnliche Fakten haben, mit denen sie angeben können und einfach irgendwelche Stories raushauen, die jetzt vielleicht nicht weltbewegend sind, aber spannend und irgendwie so good to know einfach. Genau das soll auch in dem Podcast passieren. Ihr sollt einfach Geschichten hören, mit denen ihr angeben könnt bei der nächsten Familienfeier oder im Büro oder in der Schule oder in der Uni. Ich will noch sagen, dass das hier ein Hobby ist, also dieser Podcast, und ich einen Vollzeitjob habe. Deswegen kommt hier auch nur alle 2 Wochen eine Folge online, immer dienstags um 6 Uhr morgens. Und ich gebe natürlich mein Bestes, alle wichtigen Fakten in dem Podcast unterzubringen und natürlich auch immer mehrere Quellen zu nutzen, einfach der Sorgfaltspflicht wegen. Ja, würde ich sagen, für die erste Folge mal genug geredet, fangen wir an. Heute will ich euch die Geschichte von einem Mann erzählen, der fast 3 Jahrzehnte nicht mitbekommen hat, dass der Zweite Weltkrieg vorbei ist. Yokoi Soichi, der letzte Soldat. Kurzer Disclaimer noch dazu. Ich habe mir mehrere Podcasts und YouTube-Videos mit dem Neffen von Yokoi angeschaut und versuche bestmöglich den Namen auszusprechen. Es kann aber natürlich sein, dass ich es trotzdem falsch mache, deswegen bitte geißelt mich dafür nicht. Es ist der 24. Januar 1972. Wir befinden uns auf der Insel Guam im Westpazifik. Lokale Fischer sind unterwegs und machen Jagd auf Flusskrebse. Es ist ein ruhiger Abend, die Dunkelheit bricht gerade ein und die Männer erhoffen sich gute Chancen, im Fluss Talofofo etwas zu fangen. Der ist ganz in der Nähe einer kleinen Ortschaft im Südosten der Insel. Da kommen die Männer wahrscheinlich her. Plötzlich hören die Männer ein Rascheln im Gebüsch des Dschungels. Sie schleichen hin, positionieren sich vor den hohen Gräsern und laden ihre Pistolen. Plötzlich kommt aus dem Dickicht ein Mann hervor. Er schaut sich erschrocken um. Er sieht abgemagert und müde aus. Wie aus dem Nichts stürzt er sich auf den Mann vor ihm und versucht ihm sein Gewehr zu entreißen. Aber die Krabbenfischer sind stärker und ringen den schmächtigen Mann zu Boden. Sie bringen ihn ins Dorf. Der Mann schreit und fordert die Männer auf, ihn zu töten. Die fragen ihn aber nur, ob er Hunger und Durst hat. Er hat beides. Damit ändert sich ganz plötzlich das Leben von dem Mann namens Yokoi Soichi. Aber wer ist Yokoi und wieso kennt ihn niemand auf der Insel Guam? Diese seltsame Geschichte möchte ich euch heute erzählen. Ihr findet übrigens zu dem Podcast auf Instagram und Facebook Bilder und könnt dann auch schauen, wie Yokoi aussah. Yokoi wird am 31. März 1915 in Japan geboren. Mehr weiß man aber leider nicht über das Leben von Yokoi vor seiner Zeit als Soldat. Er ist 26 Jahre alt, als er 1941 in den Krieg ziehen muss. Für uns ist das der Zweite Weltkrieg, da die Japaner aber schon vorher mit China im Krieg waren, wird er dort als Asiatisch-Pazifischer Krieg bezeichnet. Zuerst wird Yokoi nach Nordostchina geschickt. Erst rund 3 Jahre später kommt er auf die Insel Guam. Japan besetzt Guam während des Krieges. Rund 3 Jahre nachdem Yokoi in den Krieg gezogen ist, wird die Insel aber auch schon wieder von den Amerikanern zurückerobert und Japan kapituliert. Amerika und Japan sind nicht die ersten, die um die rund 518 Quadratmeter große Insel im Westpazifik kämpfen. Alles beginnt eigentlich mit dem Spanier Ferdinand Magellan, dem ersten Mann, der die Welt umrundet hat. 1521 kommt er mit seinen Schiffen in Guam an und entdeckt die Insel. Rund 44 Jahre später beansprucht die spanische Krone dann die Insel. Sie bauen Festungen entlang der Küste, die die Siedlungen schützen sollen. Ein paar tausend Jahre geht das auch gut, 1898 kommen aber die Amerikaner. Sie laufen in den Hafen der Hauptstadt Hagatna ein und bomben alles weg, was geht. Die Steinmauern brechen in sich zusammen und haben keine Chance gegen den Angriff. Schon am Tag danach ergibt sich die Stadt. Amerika kauft dann den Spaniern die Insel für 20 Millionen Dollar ab. Aber schon ein paar Jahre später, im Zweiten Weltkrieg, am 8. Dezember 1941, um genau zu sein, kamen die Japaner und wollten die Insel erobern. Den einen oder anderen wird das Datum vielleicht aufhorchen lassen. Einen Tag zuvor, nämlich am 7. Dezember, fand Pearl Harbor statt. Das war der Angriff auf Pearl Harbor oder vielleicht auch bekannt als Überfall auf Pearl Harbor. Das war ein Überraschungsangriff der japanischen Marine in Friedenszeiten auf Hawaii, weil dort lag nämlich die Pazifikflotte der USA. Kurzer Exkurs, jetzt zurück zu Guam. Anfang Dezember also sprangen japanische Soldaten von ihren Landungsbooten, wichen Maschinenfeuergewehr aus und rannten los, um im Dschungel von Guam Schutz zu finden. Die Inselwache und einige Marinesoldaten versuchten sich gegen den Angriff zu wehren, aber die Japaner waren zu stark. 3 Jahre lang belagerten sie Guam und eroberten eine Insel nach der anderen im Pazifik. Sie rüsteten Guam auf, von Bunkeranlagen, Bunkern, schweren Artillerien und Flugabwehrkanonen bis hin zu Kampfflugzeugen und Bombern. Einige Kanonen verwendeten hochexplosive, panzerbrechende Munition und konnten 300 Schuss pro Minute abfeuern. Die Insel wimmelte nur so von diesen japanischen Flugabwehr- und Küstenverteidigungsschützen. Sie tarnten sogar eine Festung. Von vorne sah sie aus wie ein Sandhügel und von hinten erstreckten sich dann mehrere Tunnel, die miteinander verbunden waren. Aber Amerika wollte diese Insel zurückhaben und gab sein Bestes, sie auch zurückzuerobern. Zuerst sollten die Japaner geschwächt werden. Die USA und die Alliierten bombardierten die Hauptstadt und zerstörten die Verteidigungsmechanismen. 3 Wochen kämpften Amerikaner und Japaner gegeneinander und dann wechselte die Insel wieder seinen Besitzer. Die Amerikaner und die Alliierten durchkämmten den Dschungel und die Japaner versteckten sich, darunter auch die Einheit von Yokoi Soichi. Sein General begeht Selbstmord und man geht davon aus, dass sich daraufhin tausende Soldaten in den Dschungel zurückgezogen haben. Und nachdem der General Selbstmord begangen hat, bricht auch die Kommunikation zwischen den Soldaten ab, weil die zentrale Instanz eben zusammenbricht. Die Kapitulation bekommen die dann erst einmal gar nicht mit. Aufgeben war für die japanischen Soldaten aber gar keine Option. Es gab einen Field Service Code, Senshi-kun. Das war die Order vom japanischen Militär, sich nicht lebend gefangen nehmen zu lassen. Das Stichwort Ehre kommt hier auch noch zusätzlich zum Tragen. Ehre war der wichtigste Wert der Samurai. Und in der Welt der Samurai existierst du nicht mehr, wenn du dem Feind nachgibst. Also über dich kommt Scham und Schande. Lieber sterben, als zu kapitulieren. Und so handhaben es eben auch die Soldaten. Sie bringen sich selbst um, bevor der Feind es tun kann oder sie kapitulieren müssen. So wird es wohl auch beim General in Yokois Truppe gewesen sein. Yokoi war aber nicht bereit zu sterben. Er isolierte sich mit ein paar seiner Kameraden und wartete darauf, dass die Japaner zurückkommen und sie dann die Amerikaner aus dem Hinterhalt wieder besiegen könnten. So vergingen die Jahre. In den ersten Jahren töteten die japanischen Soldaten noch lokales Vieh, um sich zu ernähren. Doch irgendwann war die Angst vor US-Patrouillen und dann später auch vor lokalen Jägern einfach zu groß und sie zogen sich in den Dschungel zurück. Die Jahre darauf waren dann geprägt von Nahrungssuche und Unterschlupfbauen. Yokoi grub sich zum Beispiel mit einer Kelle, die aus einer alten Kanonenhülse hergestellt hatte, eine Höhle in den Boden. So groß, dass ein Mensch Platz hat. Ein Bild davon seht ihr auch in dem neuen Post. Er stützte die Höhle mit starken Bambusrohren. Sie sollten das Konstrukt vor dem Einsturz bewahren. In seiner Höhle gab es neben einem Bett auch ein Badezimmer und eine kleine Küche. Yokois Versteck befand sich in einem dichten Bambuswald am Rande eines sanften Abhangs, der in einem kleinen Bach endet. Der Eingang zum Tunnelschacht war geschickt versteckt, Bambuslatten waren über die Spitzen gebunden und Bambusblätter verstreut, um die Öffnung des Schachts zu verdecken. 3 Monate brauchte er für den Bau. Yokoi war vor dem Krieg Schneider. Er stellte also aus heimischen Pflanzen Kleidung und sogar Bettzeug her. Er machte Schuhe aus Krötenleder und hat sich selbst sogar einen eigenen Faden gesponnen. Außerdem stellte er viele Geräte selbst her. Eins seiner bekanntesten Bauten ist wohl die Aalfalle, ein Konstrukt aus Schilf und Bambus. Die und andere seiner Ideen sind mittlerweile auch in einem Museum auf der Insel ausgestellt. Aber nicht nur die Aalfalle brauchte er zum Überleben, er ging auch immer wieder raus aus der Höhle und sammelte Nüsse, Beeren, teilweise sogar giftige Frösche, er entfernte natürlich das Gift vorher, bevor er sie aß, Schnecken und auch Ratten. Immer unbemerkt schlich er sich raus und holte sich, was er zum Überleben brauchte. Er baute sich ein Leben im Dschungel von Guam auf und er war mit zwei weiteren Soldaten immer zusammen. Andere ehemalige Kameraden waren entweder entdeckt worden oder verstorben. Der japanischen Regierung war auf jeden Fall klar, dass sich auf der Insel noch sogenannte Holdouts befanden. Sie warfen deswegen immer mal wieder Flugblätter und Zeitungen über der Insel ab, die das Ende des Kriegs und die Kapitulation Japans bestätigten. Yokoi selbst erzählt später, dass er schon früh diese Flugblätter gesehen hatte und wusste, dass der Krieg zu Ende ist, aber er und seine versteckten Kameraden trauten den Nachrichten nicht. Sie hielten sie für einen Fake und einen Versuch der Amerikaner, sie aus ihren Verstecken zu locken. Yokoi blieb also in seiner Höhle. Er wollte nicht hinausgehen und sich der Welt stellen, einer Welt, in der seine Nation und sein Kaiser kapituliert hatten. Yokois Familie zu Hause in Japan gab währenddessen die Hoffnung auf, dass er lebend zu ihnen zurückkommt. 1955 wurde er offiziell für tot erklärt. Yokois Mutter gab einen Grabstein in Auftrag und ließ seinen Namen eingravieren. Endlich hatte die Familie einen Ort, wo sie trauern konnten. Yokoi führte während seiner Jahre in Guam ein Tagebuch. Dort schrieb er einmal über seine alternde Mutter zu Hause: »Es ist sinnlos, mir Herzschmerz zuzufügen, indem ich bei solchen Dingen verweile.« Er versuchte also nicht an Zuhause zu denken und das klappte auch gut. Er war immer beschäftigt, Nahrungssuche und versteckt bleiben und er war auch nicht allein. Er hatte immer noch seine zwei Kameraden bei sich. Nach 20 Jahren, um 1964, verlor er seine beiden überlebenden Kollegen dann aber leider auch. Kurz nach dem riesigen Taifun, der Guam verwüstete. Nach dem Verlust seiner beiden Kameraden war er völlig auf sich allein gestellt. 8 Jahre lang verbrachte er seine Zeit noch alleine im Dschungel, aß Aale und Beeren, orientierte sich am Mondkalender und lebte von Tag zu Tag. Fun Fact dabei am Rande, als Yokoi dann gefunden wurde, war er mit seiner Zeitrechnung nur 6 Monate vor unserer. Also hat sehr gut funktioniert mit dem Lunarkalender. Yokoi hoffte auf jeden Fall, dass die japanische Armee zurückkommen und zurückschlagen würde. Doch die Armee kam nicht zurück. 28 Jahre nach seinem Verschwinden wird er von den Krabbenfischern entdeckt, obwohl Yokoi immer penibel darauf geachtet hat, seine Spuren zu verwischen. 2 Wochen nach seiner Entdeckung kommt er zurück nach Japan. Er hält es für unehrenhaft, zurückzukehren. Bei seiner Rückkehr sagt er den Satz: »Es ist mir peinlich, lebend zurückzukehren.« Mittlerweile ist dieser Satz ein geflügeltes Wort in Japan. Das Motto ist: »Lieber heldenhaft sterben, als aufzugeben.« Trotzdem feiern ihn die Japaner als Nationalhelden, auch wenn er das nicht will. Yokoi verbringt 83 Tage in einem Krankenhaus in Tokio. Schon in der Zeit belagern ihn die Medien. Jeder wollte ein Interview. Sogar Schulen und Universitäten laden ihn ein, um Vorträge zu halten. Rund 70 Millionen Japaner verfolgen das Medienspektakel vor dem Fernseher. Der 56-Jährige musste aber auch erstmal in dieser neuen Welt ankommen. Zu der Zeit, als Yokoi nach Japan zurückkam, waren die Leute sehr stolz auf die wirtschaftlichen Errungenschaften, die das Land gemacht hatte. Yokoi ließ das aber alles kalt. Vor allem das Papiergeld verwirrte ihn. Er fand es schlimm, dass japanisches Geld nur aus einfachem Papier war. Es war wertlos für ihn. Nur ein paar Monate nach seiner Rückkehr in sein Heimatland heiratete er auch. Es war eine arrangierte Ehe. Für die Flitterwochen kehrte er nach Guam zurück. Danach zog er zusammen mit seiner Frau Mihoko in ein Haus in der Präfektur Aichi. Er arbeitete als Survival-Trainer und schrieb einen Ratgeber über gesunde Ernährung und ein Buch über seine Erlebnisse in Guam. Regelmäßig war er auch ein sehr beliebter Gast in Fernsehshows, dort sprach er über Überlebensfähigkeiten. 1974 kandidierte er auch noch erfolglos leider für einen Sitz im japanischen Oberhaus. 1991 hatte Yokoi während eines Empfangs im Kaiserpalast in Tokio eine Audienz bei Kaiser Akihito. Yokoi sei von Emotionen überwältigt gewesen, als er den Kaiser traf. Er empfand es als größte Ehrung seines Lebens. Im Jahr 1997 starb Yokoi mit 82 Jahren nach einem langen Kampf mit Parkinson. Er starb in einem Krankenhaus in seiner Präfektur. Er wurde auf dem Friedhof in Nogoya beigesetzt, unter demselben Grabstein, den seine Mutter 1955 für ihn in Auftrag gegeben hatte, als er offiziell für tot erklärt wurde. Kurz vor seinem Tod wurde Yokoi aber nochmal nostalgisch. Er besuchte oft die Insel Guam. Viele Museen dort sind gefüllt mit seinen ehemaligen Besitztümern wie der Aalfalle oder seiner Uniform. Um seine Geschichte festzuhalten, hat der Neffe seiner Frau, Omi Hatashin, seine Memoiren ins Englische übersetzen lassen. Sie wurden 2009 veröffentlicht. Wer sich dafür interessiert, das Buch heißt Private Yokoi's War and Life in Guam. Und noch als kleiner Disclaimer, die Überschrift lautet zwar Der letzte Soldat, aber Yokois Rückkehr veranlasste die japanische Regierung noch einmal nach Überlebenden zu suchen. Und sie fanden auch noch weitere. Über die gibt es aber nicht so gut dokumentierte Aufzeichnungen wie über Yokoi. Das war The Odd History. Seltsame Geschichten aus der Vergangenheit. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es euch gefallen hat und ihr mir ein Abo auf Facebook oder Instagram dalasst. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann könnt ihr den Podcast auch auf eurer Wunschplattform abonnieren. Nach und nach werden auch immer weitere Plattformen noch dazukommen. Und ich möchte mich auch entschuldigen dafür, dass meine Stimme gegen Ende ein bisschen brüchig oder ein bisschen rauer geworden ist. Ich versuche das auf jeden Fall in den nächsten Folgen auszumerzen. Ich trinke auch immer ein Glas Wasser, aber leider hat sie gegen Ende ein bisschen versagt. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr bis zum Ende dabei wart und ich hoffe, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Ciao!